herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Woodcasts. Auch heute freuen wir uns wieder, dass ihr alle dabei seid. Und nachdem wir uns die letzten Folgen sehr intensiv mit dem Bauordnungsrecht, den Bauprodukten, den Bauarten beschäftigt haben, wollen wir heute in ein Themenfeld wechseln und ein wenig über etwas anderes sprechen, über etwas sehr Technisches. Und ein Thema, das einen von uns seit Jahren begleitet.
Hallo?
Ja, der Michel ist auch da offenbar. Und was soll es denn heute gehen?
Schall. Schallschutz.
Ah, ich höre dich, Michel. Also es geht um den Schallschutz.
Ja, in der Tat, Adrian. Es geht um dein Thema Schallschutz. Und wenn man auf die Baustellen geht oder wenn man in die Planungsrunden sich so umhört oder auch allein, wenn man zu den Bauherren in die Schaufixe geht, dann merkt man relativ schnell, da reden ganz, ganz viele Menschen zwar vom Schallschutz, aber die meinen dann doch komplett verschiedene Dinge. Und das geht schon los, wenn ich sage Echo, Adrian, dann?
Ja, dann meine ich ganz was anderes wie du wahrscheinlich, weil du meinst das Echo, das zurückkommt. Der Akustiker versteht unter dem Echo ein verstehbares, reflektiertes Schallsignal. Aber tatsächlich ist es so, es ist wirklich ganz, ganz komplex im Schallschutz. Wenn wir von Schallschutz sprechen oder von der Akustik, dann meinen viele Personen unterschiedliche Dinge. Also man muss wirklich sehen, der eine meint, wenn er den Nachbarn hört, dann ist es Schallschutz oder nicht vorhandener Schallschutz. Der andere meint die Akustik in einem Großraumbüro, damit meint er eigentlich die Raumakustik. Und der Nächste beschwert sich über Straßenverkehr vor seinem Schlafzimmerfenster und das ist dann der Immissionsschutz. Das heißt, das Wort Schallschutz zu fassen und in irgendeiner Form den Menschen zugänglich zu machen, ist äußerst komplex, weil eben es sehr vielschichtig ist. Es gibt in der Akustik ganz viele Teildisziplinen und allein dieses Wort Schallschutz bedeutet in vielerlei Hinsicht ganz was Unterschiedliches. Das heißt, es ist nicht eindeutig definiert und auch die subjektive Einstellung zu dem Thema ist natürlich auch entscheidend, was ich unter Schallschutz oder mit dem Schutz gegen auf mich einwirkenden Lärm verstehe.
Genau. Au, au, au. Also du hast es ja jetzt schon mal gesagt, das ist extrem facettenreich und das glaube ich, das weiß eigentlich auch jeder Laie schon, dass man da in den verschiedensten Situationen auf den Schallschutz trifft und dann auch natürlich ganz unterschiedliche Maßnahmen zu treffen sind, um dieses Thema sozusagen in den Griff zu bekommen. Und deshalb wollen wir heute einmal die Grundlagen ein bisschen sortieren, dass wir beginnen auf einem sehr niedrigen Level. Das ist schon allein mir geschuldet, weil, sage ich mal, jetzt du der ausgewiesene Experte mir da gegenüber bist und ich die Fragen stellen soll. Das heißt, wir wollen eigentlich mal sagen, was ist denn überhaupt Bauakustik? Haben wir ja vorher schon mal, was jetzt schon sehr losgelegt auf einmal. Und dann, was ist die Raumakustik? Und was verstehen wir unter deinem letzten Wort Immissionsschutz denn überhaupt? Also da kannst du uns jetzt einfach mal mit auf die Reise nehmen und, sage ich mal, zumindest in dein Bildungsniveau, auf dein Bildungsniveau heben.
Ja gut, also es ist vielleicht so, wir fangen mal ganz von vorne an, weil man muss ja schon gestehen, der Schallschutz war bei allen, die eine bauliche Ausbildung genossen haben, wahrscheinlich nicht an erster Stelle, was das Lieblingsfach angeht. Zumindest ist das Feedback, das ich immer wieder bekomme. Und deswegen sollten wir uns zunächst mal anschauen, was ist Schall eigentlich? Schall ist eine Druckschwankung in einem Medium, das heißt meistens Luft. Und wenn in der Luft der Druck mit einer bestimmten Frequenz wechselt, also diese Druckschwankungen sich ausbilden und sich als Welle zum menschlichen Ohr hinbewegen, dann sprechen wir von Luftschall. Das heißt, es gibt eine anregende Quelle, also sprich irgendeinen Lautsprecher, der fängt an, die Luft in ihren Drücken sozusagen zu verschieben und diese Welle, die sich dann ausbreitet, die gelangt zu unserem Ohr und unser Ohr ist in der Lage, diese Druckschwankungen als Töne oder als irgendein Schallereignis letztlich wahrzunehmen. Und die meisten Menschen können so zwischen 16 Hertz, das ist ein sehr niedriger Ton, und 16.000 Kilohertz, also sprich 16 Kilohertz, sprich 16.000 Hertz, können wir hören. Und neben diesem Luftschall, den wir immer haben, gibt es auch noch den Körperschall. Das heißt, es gibt Schwingungen auf einer Platte und die breiten sich in einem festen Medium, also nicht in Luft aus, sondern auf die gleiche oder auf eine sehr ähnliche Art und Weise auf einer Platte. Und mit diesen beiden Dingen müssen wir umgehen, weil wir sozusagen in der Bau- und Raumakustik zunächst einmal die Luftschallwellen haben und diese Luftschallwellen unter Umständen ein festes Bauteil anregen. Dann gibt's Biegewellenschwingungen oder Körperschall, der dann in den Empfangsraum rübergeht und dann letztlich wieder als Luftschall abgestrahlt wird. Das heißt, wir haben immer in der Bauakustik und in der Raumakustik diese beiden Arten von Schall, also Luft- und Körperschall im einfachsten Fall. Der Luftschall regt ein Bauteil an und das Bauteil strahlt dann im Empfangsraum wieder ab. Und das Ganze spielt sich für uns hörbar von 16 bis 16.000 Hertz ab. Das ist ungefähr so das, was ein Mensch hören kann. Mit zunehmendem Alter wird natürlich diese Grenze auch ein bisschen verschoben.
Okay, also das ist jetzt sozusagen auch genau das, der Schall, den wir einerseits hören und damit wahrnehmen können, aber unter Umständen, auch wenn du von Körperschall da gesprochen hast, dann können wir den auch spüren. Und letztendlich ist das aber noch nicht der Schutz, wo wir jetzt davon sprechen, weil das war jetzt erstmal nur das Medium selber oder die Erregung selber. Und jetzt müssen wir ja eigentlich dann einmal vom Schutz sprechen. Und was bedeutet denn jetzt Schallschutz dann letztendlich?
Also, ja, die Frage ist tatsächlich, ich habe es ja schon mal versucht zu erklären, es ist natürlich schon so, dass jeder was anderes unter dem Schallschutz versteht. Die Akustiker verstehen da noch nachhaltzeitbezogene Kenngrößen und so weiter, aber machen wir es mal ganz allgemein. Schallschutz bedeutet am Ende, unerwünschte Schalleinwirkungen zu reduzieren. Das heißt, alles, was von einer Quelle kommt und zum menschlichen Ohr gelangt, das möchte man so weit reduzieren, dass es mehr oder weniger erträglich oder angenehm ist. Es kann einerseits bedeuten, Schall von außen fernzuhalten, also sprich der Schutz gegen den von außen einwirkenden Lärm. Es kann aber auch bedeuten, dass man den Schall zwischen den Räumen reduzieren muss. Das heißt, Nachbar A ist sehr laut und der Nachbar B möchte es nicht hören. Dann müssen wir eben bessere Schalldämmmaße einbauen. Da kommen wir dann noch dazu. Es kann aber auch bedeuten, dass wir die akustischen Verhältnisse innerhalb von einem Raum verbessern wollen, dass die Sprachverständlichkeit steigt. Das heißt, dass der Raum nicht allzu hallig ist. Wenn es zu hallig ist, versteht man sein eigenes Wort oder das Wort vom anderen nur bedingt oder nur sehr schlecht. Und auch das kann Schallschutz sein, dass man sagt, man möchte die Nachhallzeit in einem Raum reduzieren, um angenehme Arbeitsverhältnisse in einem Büro zu haben. Das gehört zur Raumakustik. Das andere gerade eben war eher Bauakustik. Und daraus sieht man schon, es gibt einfach nicht den Schallschutz, wo man sagt, na genau das ist Schallschutz, sondern das kann sehr vielschichtig sein. Und wir meinen halt ganz unterschiedliche Dinge darunter. Und das ist genau die Schwierigkeit, das immer so ein bisschen zu ergründen. Das ist auch immer das Erste, was ich tue, dass ich mir überlege, was ist überhaupt das Ziel? Ich frage dann auch immer ganz klar nach der Aufgabenstellung und frage, geht es jetzt heute um Raumakustik, geht es um Bauakustik, was ist Ihr Ziel, was wollen Sie erreichen? Und je nachdem, was an der Stelle zurückkommt vom Kunden oder vom Nutzer sozusagen, ergibt sich dann eine Aufgabenstellung, mit der man umgehen muss.
Okay, also wenn ich jetzt von mir aus der Praxis heraus mal überlege, dann das Erste, was du genannt hast, das wäre ja so der Straßenlärm, den ich in einem Gebäude eben nicht mehr so wahrnehmen möchte. Das heißt, so muss ich bewerten, was ich draußen habe, Straße, Bahn, was auch immer. Und dann brauche ich diese Emission, die da einwirkt, sozusagen fernhalten. Dann haben wir ja gesagt, den Nachbarn hast du da gerade vorher gesagt, wenn wir jetzt wieder mit den Begriffen des Bauordnungsrechts sozusagen das betrachten wollen, dann wäre es die Trennwand, die ja gewisse Leistung erfüllen muss, um der Nachbarstochter ihr Schlagzeug da bei der Übung etwas reduziert rüberzubringen. Und das Letzte ist so das Klassische, was ich mir darunter vorstelle, natürlich derjenige, der in die Oper gehen will, der will das klare Klang, den klaren Klang dieses Orchesters hören und nicht immer wieder noch einen Nachhall, also das ein zweites Mal oder ein drittes Mal dann hören, weil er da seinen Genuss wahrscheinlich verlieren wird. Okay, und genauso wie wir es eigentlich bei den anderen Sachen gemacht haben, Bauordnungsrecht und Brandschutz und so weiter, geht es immer los mit den Begriffen. Und da bitte ich dich, dass du uns jetzt mal einfach diese wichtigsten Begriffe erläuterst, die wir brauchen, um sozusagen Schallschutz dann auch richtig zu verstehen. Fangen wir an. Ja,
genau, dann fangen wir mal an. Und ich muss aber gleich noch eine Kleinigkeit zu deinem von eben gesagten Satz korrigieren. Du hast gesagt, in der Oper, da möchte man nicht viel Nachhall haben oder so. Es ist eben unterschiedlich. In einem Büro zum Beispiel möchte man wenig Nachhallzeit haben oder relativ geringe Nachhallzeit. In einem Raum für musikalische Darbietungen kann es unter Umständen sein, dass das sogar gewollt ist, dass die Nachhallzeit etwas höher ist, damit das Klangerlebnis besser wird. Das heißt, auch da sieht man schon, es macht einfach einen Unterschied, um was es gerade eben geht. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Einspieler zu deinem Beispiel, weil es wunderbar gepasst hat, weil man da auch sieht, dass nicht nur der Schallschutz unterschiedlich ist, sondern auch das Ziel, das man erreichen will.
Jetzt wollte ich wieder besonders gescheit sagen und dann hat es wieder nicht funktioniert.
Ja, du siehst, der Schall, das ist halt schon ein Spezial.
Der Schall ist ein Hund.
Ja, genau. Gut, aber wir fangen trotzdem mal an. Also Schalldämmmaß, und wir fangen jetzt zunächst einmal an, wo muss es denn liegen? Also in der Regel ist es so, dass in der Bauakustik ein Schalldämmmaß immer hoch sein muss. Also das ist schon mal das Erste. Wir haben zwei verschiedene Größen. Wir haben einen Pegel und wir haben ein Schalldämmmaß. Und eine dieser beiden Größen muss immer hoch sein. Also ein Schalldämmmaß muss hoch sein, dass es gut ist. Und es beschreibt letztlich auf eine bestimmte Art und Weise den Transmissionsgrad der Schallenergie durch ein Bauteil. Und der Transmissionsgrad beschreibt also, welcher Anteil der Schallenergie passiert das Bauteil. Und daraus wird dann am Ende der 10-fache Logarithmus gebildet oder 10 mal der Log zur Basis 10. Und das ist was eine ähnliche Vorgehensweise wie bei den Pegeln. Also das heißt, wir machen erst einmal den Transmissionsgrad, schauen uns das an. Daraus ergibt sich auf eine bestimmte Art und Weise das Schalldämmmaß und dann logarithmieren wir das nochmal und machen 10 mal 10 und dann ergibt sich das sogenannte Dezi, also für 10 das Dezibel.
Mhm. Verstanden. Also es geht jetzt darum, die Fähigkeit zu bewerten, wenn man den Durchgang, den Schalldurchgang durch ein Bauteil, wie weit der reduziert wird. Eine gute Trennwand reduziert hoch sozusagen, hat ein gutes Dämmmaß. Eine schlechte Trennwand hat ein niedriges Dämmmaß. Kann man eigentlich sogar in Richtung Wärmeschutz auch, habe ich eigentlich das Gleiche. Eine gute Wand reduziert den sozusagen Wärmedurchgang. Eine schlechte Wand reduziert neben nicht sogar. Und dann habe ich aber jetzt immer was von Pegeln gehört. Da meinst du aber jetzt nicht die aus dem Wirtshaus wahrscheinlich, sondern das sind andere Pegel.
Ja, man kann schon fast ein bisschen vergleichen. Also Pegel ist, in der Bauakustik wird das mit L abgekürzt für Levels. Und da geht es immer darum, dass man eine physikalische Einwirkungsgröße mit einer Referenz vergleicht. Das war jetzt wieder sehr physikalisch. Aber was wir machen, wir schauen uns an, was kommt an Druckschwankung in Pascal. Also Druckschwankung wird in Pascal gemessen, Newton pro Quadratmeter. Und dann schauen wir uns an, wir vergleichen das dann am Ende mit einer Referenz. Und beim Luftschall sagt man, okay, wir schauen uns an, wo liegt die Gehörschwelle beim Menschen. Also das ist der Ton oder die Druckschwankung, die das menschliche Gehör gerade so noch auflösen kann. Also so ein Ton, den ich gerade noch höre oder schon gerade nicht mehr höre. Also genau an dieser Kippschwelle der sogenannten Grenze des Gehörs, also der Gehörschwelle. Und die liegt bei ungefähr 2 mal 10 hoch minus 5 Pascal, also 5 Nuller. 2 mal 10 hoch minus 5 Pascal und das ist so die Druckschwankung, die unser Ohr ganz, ganz, ganz knapp noch hören kann oder vielleicht auch schon nicht mehr hört. So, und jetzt haben wir praktisch die Einwirkungsgröße, das Druckwechselereignis, also beispielsweise das Vorbeiflügen von einem Düsenjet oder so. Und das vergleichen wir dann, das teilen wir, bilden einen Quotienten zu dieser Gehörschwelle. Das heißt, wir sagen einfach, um wie viel ist das physikalische Ereignis lauter als das, was ich gerade so hören kann oder stärker als das, was ich gerade so hören kann. Und daraus wird dann wieder der Logarithmus gebildet und mit 10 multipliziert. Und dann sind wir wieder, wie gerade eben schon erklärt, beim sogenannten Dezibel. Und wer jetzt da ein bisschen aufgepasst hat, wir haben einen Quotienten gebildet aus einer Druckwechselschwankungsgröße, also Pascal geteilt durch Pascal, ergibt eine dimensionslose Größe und trotzdem hat es eine Einheit. Also eigentlich, wenn ich Gleiches durch Gleiches teile, dann kürzt sich diese Einheit raus. Und das Dezibel ist letztlich eine Ehreneinheit zu Ehren von Arthur Graham Bell. Und das Dezi steht für dieses Multiplizieren mit 10. So, und so ist der Pegel definiert. Also wir vergleichen immer mit dieser Hörschwelle. Und im Baubereich sollten die Pegel immer niedrig sein. Das ist genau das Umgekehrte wie beim Schalldämmers. Beim Schalldämmers müssen wir hoch sein, beim Pegel müssen wir immer möglichst niedrig sein. Und das ist eigentlich so immer das Erste, was die meisten Menschen verwirrt. Einmal kommt der Akustiker daher und will hohe Werte und das andere Mal will er immer niedrige Werte. Und das ist immer so ein bisschen diese Schwierigkeit. Und aus diesem Vergleich mit einer bestimmten Hörschwelle ergibt sich dann in der Akustik auch noch immer das Problem, dass da so ganz komische Rechenlogik dahinter steckt. Da gibt's ja dieses Theorem, das Beispiel macht eigentlich fast jeder irgendwann mal, 0 plus 0 ist nicht 0, sondern 3. So, und jetzt könnte man sagen, ja, die Akustiker haben alle einen Vogel, warum ist 0 plus 0 3? Weil 0 plus 0 ist immer 0, weil nix plus nix ist nix. Ja, aber so ist es eben nicht, weil die Definition von 0 dB ist eben genau die Hörschwelle. Und wenn ich zwei Lautsprecher nehme und nebeneinander stelle oder einen nach dem anderen einschalte und die sind so eingestellt, dass ich gerade so nichts höre, dann müssen ja zwei Lautsprecher mit einer Stärke, die ich gerade so nicht höre, trotzdem was ergeben. Und das ist genau der Grund, weil wir eben diese Hörschwelle letztlich haben. Und diese Hörschwelle führt dazu, dass diese Definition von 0 dB dazu führt, dass wenn man zweimal 0 dB hat, dass man es eben trotzdem hören kann. Nämlich genau zwei Quellen mit der Stärke oder mit der Fähigkeit, das Gehör, dass das Gehör es gerade so nicht hört. Und deswegen ist 0 plus 0 3. Und dann gibt's halt noch so ein bisschen seltsame Arithmetiken, wie zum Beispiel 6 plus 6 ist 9 und 15 plus 15 ist 18. Aber das kommt eben aus dieser logarithmischen Denkweise, die wir in der Akustik tatsächlich haben.
Ja, das ist ganz normale Physik. Das kenne ich aus dem Bierzelt auch. Zwei Nagel ergeben nämlich da auch schon wieder ein bisschen mehr als wie nix.
Ja, das, genau.
Aber letztendlich ist es ja jetzt doch nicht ganz so einfach, wie du es dargestellt hast, weil es gibt nicht nur einen Pegel, mit dem man dann rechnet, sondern da musst du jetzt ein bisschen aufklären, weil da gibt es ja ganz viele Pegel und leg mal weiter. Mir ist ja schon gut drin, glaube ich.
Ja, genau. Also es ist so, dass sich die Akustiker offensichtlich einen Spaß daraus machen, ganz viele verschiedene Pegel einzuführen und ganz viele verschiedene Indizes, damit es möglichst missverständlich wird. Nein. Also tatsächlich ist es so, wir haben sehr viele gebräuchliche Pegel. Wir haben beispielsweise den sogenannten Norm-Trittschall-Pegel, der ist entweder bewertet oder nicht bewertet. Der Norm-Trittschall-Pegel, das ist der Pegel, den wir, wenn wir ein Norm-Hammerwerk auf die Decke stellen, dann sich im Raum darunter ergibt, ja, und dann noch normiert auf eine bestimmte Fläche, dass das also immer gleich ist, gibt es diesen Norm-Trittschall-Pegel. Daneben gibt es zum Beispiel auch A-bewertete Pegel. Das sind Pegel, die so sind, wie man sagen könnte, wie das menschliche Gehör so einen Ton ungefähr wahrnimmt. Dann gibt es eben Beurteilungspegel, das ist im Emissionsschutz relativ interessant. Und dann gibt es noch maßgebliche Außenlärmpegel, die wir verwenden, um den Schutz gegen Außenlärm zu definieren beziehungsweise die Anforderungen daraus abzuleiten. Aber wichtig ist mir, ich kann jetzt nicht alle Pegel erklären, aber man hat jetzt, glaube ich, auch schon verstanden oder gerade an der Erklärung gemerkt, das ist ziemlich komplex, da gibt es ganz viele. Wichtig ist, wenn man in der Akustik einen Pegel bekommt, dann immer hinschauen, was da dort steht. Da steht A-bewerteter Pegel, Beurteilungspegel. Man kann nicht einfach irgendeinen Pegel nehmen und dann sagen, ach so, ja, den nehmen wir für das passt dann schon. Sondern man muss es wirklich genau durchlesen. Gibt es dann welche mit einem Apostroph oben drüber, ohne Apostroph. Und das ist so ein bisschen die Verwirrung, die oft entsteht. Aber wenn man es genau liest und wenn man es sich genau anschaut, dann ist es meistens so, dass es relativ schnell klar wird, um was es geht. Aber das ist wichtig in der Akustik, sich die Einheiten beziehungsweise die Indizes und die Größen, mit denen man hantiert, sich ganz genau anzuschauen.
Okay, aber letztendlich bleibt ja alles bei diesem anfänglichen Quotienten. Nur jetzt werden halt unterschiedliche Beurteilungsmaßstäbe für die Lärmquellen angesetzt. Und und dazu gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Messverfahren oder vielleicht auch Verfahren, wie ich die bewerte dann, nachdem es am Ende ermittelt wird. Und bevor wir jetzt mit diesen ganzen Pegeln da noch anfangen, hast du noch jetzt paar Mal schon das Wort bewertet mitgenommen. Und das, glaube ich, das müssen wir auch noch kurz als Vokabel definieren. Was heißt denn bewertet dabei?
Also bewerten ist in der Akustik so ähnlich, wie wenn man sagt, ich vergleiche etwas. Also wir haben ja gerade gesagt, wir vergleichen mit dieser Hörschwelle zum Beispiel. Und wenn ich etwas bewerte, dann sage ich, ich schaue mir an, wie dieser Pegel sozusagen oder wie diese Einwirkungsgröße im Vergleich beispielsweise zum menschlichen Gehör wahrgenommen wird. Also der die A-Bewertung zum Beispiel, der sogenannte A-bewertete Pegel, da wird sich das Geräusch, da nimmt man sich das Geräusch und dann sagt man, okay, wir schauen uns mal an, wie kommt das ungefähr beim menschlichen Gehör an? Also wie wirkt das in Summe aufs menschliche Gehör? Also wir bilden sozusagen einen Pegel, der in grober Näherung der Wahrnehmung des menschlichen Gehörs entspricht. Und das ist eben so, dass es nicht unbedingt zwingend so ist, dass ich einen Ton, der bei 100 Hertz die gleiche Druckschwankung erzeugt wie ein Ton bei 1000 Hertz, dass der bei menschlichem Gehör genau gleich wahrgenommen wird. Und deswegen müssen wir es irgendwie bewerten. Das heißt, wir müssen sozusagen mit dem menschlichen Gehör vergleichen und dann sozusagen bei 100 Hertz das ein bisschen anders gewichten, bewerten, als zum Beispiel bei 1000. Weil bei 1000 Hertz ist unser menschliches Gehör eben empfindlicher. Bei tiefen Frequenzen, also bei 100 Hertz, ist es nicht so empfindlich. Da kann man auch ein bisschen mehr Druckschwankung vertragen und nimmt es dann genau gleich laut wahr.
Das heißt, Gehör, also das ist ja auch das eigentlich Schwierige am Schallschutz, weil man mit einer, sag ich mal, mit einer menschlichen Wahrnehmung zu tun hat. Und das Gehör ist halt bei verschiedenen hohen Frequenzen dann unterschiedlich, in der Regel unterschiedlich empfindlicher. Und ich habe auch den Podcast von dir vom Holzbau-Institut Sachsen angehört und da hast du ja auch gesagt, auch der Nachbar, den ich mag oder nicht mag, kann ein Maß dafür sein, wie empfindlich ich auf dessen Schall bin. Also da kommen ganz, ganz viele Sachen dazu und am Ende handelt es sich aber, wie gesagt, um eine Frequenzbewertung in Bezug auf das menschliche Gehör, aber ich glaube, da sind wir alle in einem gewissen Mittelwert oder einem gewissen normierten Bereich unterwegs, weil ich kann ja nicht jeden Menschen da einzeln bewerten.
Ja, genau. Also das ist diese Frequenzbewertung, die soll eben, diese A-Bewertung soll das menschliche Gehör nachspielen, so näherungsweise. Da gibt es natürlich ganz viel Kritik dran und da gibt es auch ganz viel noch anderes dazu. Aber das ist so eine Bewertungsart. Daneben gibt es noch die sogenannte Zeitbewertung. Da geht es darum, die Schallereignisse in irgendeiner Form zu glätten, weil es gibt eben unterschiedliche Geräusche. Ein Schuss zum Beispiel, der ist sehr schnell, das Ereignis ist sehr schnell vorbei. Da muss ich im Messgerät einfach anders damit umgehen, wie beispielsweise mit einem Nebelhorn, das sich natürlich völlig anders anhört, wie eben dieser vergleichsweise Schuss. Genau, und dieser A-bewertete Pegel, der letzten Endes immer im Raum steht, den verwenden wir beispielsweise bei haustechnischen Geräten. Also wenn wir eine Klospülung bewerten wollen, dann verwenden wir den A-bewerteten Maximalpegel, der noch auf eine bestimmte Art und Weise so normiert wird, dass er in allen unterschiedlichen Räumen vergleichbar wird. Und das ist der LAF Max N. Der wird in der Bauakustik als Bewertungsgröße oder noch als Bewertungsgröße für technische Gebäudeausrüstung verwendet. Den kennen wir da sozusagen. Aber neben diesem A-bewerteten Pegel, und jetzt kommt wieder das, was ich gerade gesagt habe, bewerten ist nicht immer gleich. Also der A-bewertete Pegel hat zum Beispiel nichts mit dem bewerteten Normtrittschallpegel oder dem bewerteten Schalldämmmaß zu tun. Weil das Bewerten wird sozusagen da auch synonym, als Begriff synonym verwendet, aber es ist eben nicht das Gleiche. Es ist eben was Unterschiedliches. Und diese Größe hat eben mit dem Gehör nichts zu tun. Also bewerteter Normtrittschallpegel hat mit diesem A-bewerteten Pegel nichts zu tun. Da sagt man nicht einfach, man nimmt das Hammerwerk und dann macht man da die A-Bewertung, sondern da wird sozusagen dieses Spektrum von diesem Pegel, da kommen wir noch dazu in einer der nächsten Folgen, was ein Spektrum ist, wird mit einem Vergleichsbauteil verglichen, also nach einem bestimmten Bewertungsverfahren. Das wird weltweit gleich gemacht. Bei uns ist das die DIN 717 1 und 2, da gibt es bestimmte Bezugskurven und diese Bezugskurven werden auf eine bestimmte Art und Weise verschoben und mit dem gemessenen Spektrum, sei es der Normtrittschallpegel oder auch des Schalldämmers, mit dem wird es dann verglichen und daraus wird dann ein sogenannter Einzahlwert gebildet und diese Bewertung, die wird in der Bauakustik immer mit diesem Index W für Weighted beschrieben, also RW ist das bewertete Schalldämmmaß und LNW ist der bewertete Normtrittschallpegel. Also das ist so, das, da muss man echt aufpassen, von was man spricht. Also A-Bewertung ist nicht das gleiche wie das bewertete Schalldämmmaß oder der bewertete Normtrittschallpegel. Es ist eben ganz, ganz wichtig, sich die Indizes anzuschauen.
So, jetzt hätte ich das in deiner angenehmen Manier auch gerne nochmal so schön zusammengefasst. Aber ich kann nur feststellen, an der Stelle, also es gibt mal diese unterschiedlichen Bewertungen. Es ist nicht immer bezogen auf das menschliche Gehör, sondern wir haben unterschiedliche Anregungen, unterschiedliche Messverfahren dafür dann. Und letztendlich aber, wie ich es dann zusammenfüge, das wird sozusagen schon nach Referenzen wieder entsprechend dieser Norm, also dieser Bezugskurve, dann gemacht. Und wichtig ist eben, dass ich mir anschaue, das hast du vorher ja schon mal gesagt, wie die Bezeichnung ist, nämlich was beinhaltet denn überhaupt dieses Maß, das ich da quasi geliefert kriege dann.
Genau, und das ist eben ganz wichtig, dass man sich das genau anschaut, was kriege ich da eigentlich, welcher Wert ist das? Und für uns ist immer so ein bisschen in der Bauakustik, wenn wir mal in der Bauakustik bleiben, ist ein wichtiger Punkt dieser sogenannte Normtrittschallpegel und den gibt es entweder im Labor oder am Bau. Einmal wird der Normtrittschallpegel im Labor gemessen ohne seine Flanken, dann ist es der L und dann tiefgestellt N, W, also der bewertete Normtrittschallpegel. Und wenn er mit Flanken gemessen wird, also auf der Baustelle sozusagen, also on-site, dann ist es eben so, dass es der L-NW ist. Also da ist so Apostroph oben noch drüber. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer anschaut. Das wird in der Praxis immer wieder durcheinander gemischt. Es gibt eben diesen Laborwert ohne die Flanken und im eingebauten Zustand, wenn also das Bauteil in der Bausituation eingefügt ist sozusagen, dann wird es ein L-NW, dann gibt es oben ein Apostroph und das ist ganz genau analog auch zum R-W, also das gibt das Bauschalldämmmaß im Labor ohne die Flanken und auf der Baustelle mit den ganzen Flanken. Und wenn er W dahinter ist, dann ist es ein einziger Wert. Also dann ist es weighted, dann ist es verglichen, dann ist es ein Wert. Das ist natürlich eine sehr grobe Vereinfachung, weil in Wirklichkeit messen wir in der Regel mit 21 oder in 21 Terzen, das heißt, so ein Bauschalldämmmaß oder so ein Normtrittschallpegel besteht eigentlich aus 21 Werten und die müssen wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise nach dieser DIN 717 zu einem Einzahlwert zusammenfügen. Da kann man nicht einfach einen Mittelwert bilden und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wir messen halt in Terzen und eine Terz ist der dritte Teil einer Oktave, also Oktave, fangen wir mal ganz einfach an, ist Frequenzverdoppelung. Also zwischen 500 und 1000 Hertz liegt eine Oktave, zwischen 1000 und 2000 Hertz liegt eben auch eine Oktave. Also der relative Abstand ist immer gleich, der absolute Abstand ist unterschiedlich. Und wir messen praktisch zwischen den Terzbändern und die Terzbänder ist immer die dritte Wurzel aus 2 mal der jeweils unteren Frequenz. Also Oktave ist Frequenzverdoppelung und 3 Terzen ergeben wieder eine Oktave. Also so ist es. Und diese 21 Werte werden dann eben zu diesem bewerteten Normtrittschallpegel oder zum bewerteten Bauschalldämmmaß zusammengezogen. Und dann wird es noch auf eine Normabsorptionsfläche oder auf eine Standard-Nachhaltzeit bezogen. Das hängt damit zusammen, wenn ich sozusagen, ich mache es ganz einfach. Nehmen wir mal an, wir nehmen ein Geräusch. Das messen wir in einem Raum, der komplett mit Teppich ausgekleidet ist. Dann wird das Geräusch, selbst wenn die Decke genau die gleiche ist, leiser sein. Wenn wir das in einem Raum messen, genau die gleiche Decke, wir messen das aber in einem Raum, der komplett betoniert ist, komplett hallig ist der Raum, dann wird der Pegel lauter sein. Wir wollen aber ja wissen, wie gut ist unser Bauteil und deswegen müssen wir normieren. Wir müssen also praktisch unser Bauteil oder unseren Raum auf Standardkonditionen zurücksetzen. Und das bedeutet dann immer das N, wenn wir irgendwelche Pegel haben. Also LAF Max N, LAF Max NT, LNW, und da macht man einfach nichts anderes, dass man sozusagen das zurückführt auf einen Standardraum. Gibt es natürlich auch Kritik, dass man das jetzt von Normabsorptionsfläche auf Standardnachhaltigkeit umsetzt, aber da werden wir uns mal in einer anderen Folge nochmal drüber unterhalten.
Okay. Mag dann einer sagen, dass irgendwie Brandschutz schwierig ist oder Bauordnungsrecht schwierig ist zu verstehen? Also, ich glaube nicht. Aber
ja, der Unterschied ist, dass das physikalisch ist, Michel. Das ist der Unterschied. Das andere machen wir uns ja selbst.
Ja, da hast du auch recht, ja. Okay. Also, für mich, was ich jetzt wirklich wichtig mitgenommen habe, ist, wo du gesagt hast, mit immer, wenn der Strich dabei ist, dann sind die Flanken mit dabei, also die Baustellenmessung. Und dementsprechend muss ein Wert, der Strich dabei hat, ja immer einen schlechteren Wert ergeben, als wie ohne Strich. Das ist, glaube ich, mal, jetzt wenn wir auf unserem einfachen Niveau bleiben, eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Flanken, wenn dazukommen, dann muss der Wert oder die Leistung ja schlechter sein, weil zusätzliche Sachen das sozusagen dämpfen.
Exakt, genau so ist es.
Genau, so. Jetzt weiß ich nicht, kannst du mal nachschauen, ob überhaupt noch Zuhörer da sind oder haben die schon mit blutigen Ohren abgeschalten? Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, für heute haben wir jetzt schon mal ganz schön, sind wir mal in die Grundthematik Schallschutz da eingestiegen. Und jetzt machen wir da mal einen kurzen Break. Wir wollen das ja in den nächsten Folgen auch fortführen. Schauen, dass wir nicht gleich alles Pulver verschießen. Und jetzt stellen wir uns noch die Frage, was hat denn das mit dem Bauordnungsrecht zu tun? Weil letztendlich ist ja am Ende auch der Schallschutz ein Teil der Bauvorlagen und muss damit mit dem Bauordnungsrecht ja was zu tun haben.
Genau, das ist die perfekte Überleitung. Wir hatten ja in den letzten 7 Folgen, also in der Folge 6 und 6a, die 7. Folge, unter anderem diese Schutzziele hergeleitet. Und da ging es ja auch immer darum, wir haben ein Schutzziel und dieses Schutzziel muss konkret in irgendeiner Art und Weise umgesetzt werden. Und jetzt geht es um die Umsetzung der Schutzziele für den Schallschutz. Mhm.
Und wer jetzt aufpasst hat, wir haben ja die MVVTB, glaube ich in Folge 3 oder irgendwo war es mal, komplett durchgegangen. Und die hat ja ihre Teile für jeden Fachbereich. Wir haben ja angefangen bei der Standsicherheit und Tragwerk, Brandschutz und dann ging es so weiter. Und der Teil A5, der war die Erfüllung des Schallschutzes oder des Schutzzieles des Schallschutzes, dass das sichergestellt ist. Und dazu gibt es auch dann die sozusagen die Norm dazu, die dort benannt wird in der technischen Baubestimmung. Und das ist jetzt in dem Fall die 4109 Teil 1. Und die hat am Anfang natürlich mal eine Definition, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und da heißt es, das Bauwerk muss derart entworfen und ausgeführt sein, dass von den Bewohnern und von den in der Nähe befindlichen Personen wahrgenommener Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht gesundheitsgefährdend ist und bei dem zufriedenstellende Nachtruhe, Freizeit und Arbeitsbedingungen sichergestellt sind. Also, da hören wir schon, oder da, ja, wenn ich es vorlese, hören wir das draus, dass man eben jetzt nicht sagt, ich darf gar nichts mehr hören oder es ist komplette Ruhe gewünscht, sondern es soll auf ein gewisses Maß gedämpft sein, wo einfach am Ende Personen sich nicht gestört werden, wo sie zumindest ihre Nachtruhe da finden können und auch ihren Beschäftigungen nachgehen können, ohne dass das quasi negativ beeinflusst wird. Und jetzt gibt es natürlich noch besonders schutzbedürftige Räume, zum Beispiel Wohnungen oder Wohnheime, Hotels, Krankenhäuser. Und da geht es eigentlich um den Gesundheitsschutz, dann natürlich um die Vertraulichkeit bei normaler Sprechweise. Also ich will auch nicht, dass jeder, der Nachbar, alles hört, was ich mit meiner Frau zum Beispiel so manchmal bespreche. Und am Ende ist es auch der Schutz vor unzumutbaren Belästigungen. Also wenn der jetzt da eine tolle neue Soundanlage hat und da sich jeden Abend was zum Besten gibt, dann muss das auch in einem Maß bleiben, das dann sozusagen erträglich ist. Ja, und am Ende heißt es dann, es kann nicht erwartet werden, dass Geräusche von außen oder von benachbarten Räumen nicht mehr beziehungsweise als nicht belästigt wahrgenommen werden, auch wenn die in dieser Norm festgelegten Anforderungen erfüllt werden. Die empfundene Störung durch ein Schallereignis ist von mehreren Einflüssen abhängig, zum Beispiel vom Grundgeräuschpegel und der Grundgeräuschstruktur der Umgebung, von unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Einstellungen der Betroffenen zu den Geräuschquellen in der Nachbarschaft und zu den Nachbarn. Das ist auch das, was wir vorher mal festgestellt haben. Und daraus ergibt sich insbesondere die Notwendigkeit, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. So, Adrian, und letztendlich sind es die Mindestanforderungen.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen das Thema. Also das ist die 4109 Teil 1, der Einleitungstext, auf den ja sozusagen die MVVTB verweist und sagt, das ist die Norm, mit der wir glauben, diesen Gesundheitsschutz sicherzustellen. Und man muss wirklich sich überlegen, ob die 4109 wirklich nur Gesundheitsschutz ist, sondern da steht ja auch mehr drin. Da steht ja drin, dass Vertraulichkeit bei normaler Sprechweise erreicht wird und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur Gesundheitsschutz. Und das ist auch ein Kritikpunkt an der 4109, dass es eben nicht nur Gesundheitsschutz ist, sondern dass da ein bisschen mehr drin steht. Letzten Endes regeln wir dadurch unser gesellschaftliches Zusammenleben in irgendeiner Art und Weise. Ne? Weil wenn jeder jeden hört und jeder machen, egal was er macht, immer mit live dabei ist, dann ist es eben auch auf Dauer fürs gesellschaftliche Zusammenleben schwierig. Ob dieser Mindeststandard am Ende wirklich das allgemeine Bausoll ist, also das, was wir brauchen, das werden wir noch in einer anderen Folge kennenlernen, warum beim Schallschutz diese Thematik immer so ein bisschen anders ist als bei den anderen bautechnischen Disziplinen, weil da gibt es tatsächlich auch ganz interessante Rechtsprechung dazu, was jetzt denn eigentlich das ist, was ich liefern muss im Bereich des Schallschutzes.
Und ganz schwierig ist ja auch, was der Mindeststandard überhaupt ist. Ja. Also das ist ein ganz guter Punkt. Häufig ist es ja gerade der Mindeststandard, der dann gar keine Anwendung finden soll oder der unterlaufen werden soll. Zum Beispiel ist ja aktuell in aller Munde der Gebäudetyp E, wo man einfach dann sagt, ja, jetzt ich kann es gar nicht sagen, Forschungsgebäude oder Probiergebäude, und da möchte ich das jetzt unterlaufen. Ja. Am Ende, ja, wie du siehst, kann es doch gar nicht sein, weil letztendlich der Artikel 3, der darf ja nicht verletzt werden. Das waren die Grundanwendungen. Wenn man wieder zurückdenkt an unsere früheren Folgen, mit der haben wir sogar angefangen, mit dem Artikel 3, das ist die Grundanforderung, nämlich, dass alles so gebaut wird, instand gehalten wird und auch genutzt wird, dass das Leben und die Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. Und das ist das oberste Ziel.
Und daran sieht man jetzt eigentlich schon, wie schwierig diese Diskussion um diesen von dir eben gerade genannten Gebäudetyp oder Gebäudeklasse oder was auch immer das dann am Ende ist, Typ E ist. Also man muss ganz deutlich sagen, es gibt eine Definition, auf die haben wir uns gesellschaftlich geeinigt. Das sind Mindeststandards, die in der MVVTB definiert werden. Ob das jetzt die 4109 ist oder ob sich das Baurecht oder das DBT da eigene Werte einfallen lässt. Aber klar ist auch, wenn wir unter diese Mindeststandards drunter gehen, dann steht schon zu befürchten, dass wir diesen Artikel 3, der hier jetzt in dem Fall Bayerischen Bauordnung, dass insbesondere Leben und Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden, eben schon gefährden, wenn wir etwas unterschreiten, das wir als Mindeststandard oder als das die konkrete Umsetzung zur Erreichung dieses Schutzziels haben. Und das ist so ein bisschen das, was ich schwierig finde an der Diskussion für diesen Gebäudetyp E, dass man glaubt, man kann unter die Mindeststandards gehen. Und wenn man ehrlich ist, diese Mindeststandards, die können wir heute schon vernünftig vereinbaren. Wir könnten jederzeit mit dem Kunden sagen, okay, wir machen nur Mindestschallschutz, nur Mindeststandards. Man muss ihn aufgrund von Rechtsprechung darüber aufklären, was das bedeutet, aber grundsätzlich könnten wir das. Und deswegen ist die Diskussion, zumindest aus meiner Warte, insbesondere im Hinblick auf den Schallschutz, der da sehr gescholten wird, und zwar zu Unrecht sehr gescholten wird, eher etwas schwierig. Ich weiß nicht, wie es das du wahrnimmst, Michel, aber ich glaube, das ist schon so.
Ja, das ist wirklich so. Du hast ja jetzt gerade das Wort aufklären auch in den Mund genommen. Das ist ja im Übrigen unsere Mission auch mit diesem Podcast. Und letztendlich habe ich immer so das Gefühl, alle, die jetzt nach diesem Gebäudetyp E da schreien und die das unbedingt machen, die sind nicht so weit aufgeklärt, dass sie einfach mit den richtigen Maßnahmen auch den, sagen wir mal, kostengünstigen Bau und die kostengünstigen Maßnahmen treffen können. Weil letztendlich, das ist ja, wieso hat man diesen Gebäudetyp E da wollen? Man sagt, man redet immer vom kostengünstigen Bauen. Aber letztendlich an den bauordnungsrechtlichen Schutzzielen kann ich niemals vorbeigehen, weil sonst wird es einfach gesundheitsgefährdend. Und alle anderen haben wir eigentlich genug Maßnahmen. Und wenn ich ein bisschen im Bauordnungsrecht mich auskenne, und zwar habe ich vielleicht gesagt, ich muss mich gut im Bauordnungsrecht auskennen, dann habe ich Mittel und Wege, auch ohne Gebäudetyp E, genau das Gleiche zu machen und bleibe trotzdem in der Spur. So, jetzt ist es für mich ja mal raus zumindest, dass der Gebäudetyp E sehr fragwürdig ist.
Ja, ich glaube, man muss einfach drüber nachdenken, was man erreichen will. Und diese Mindeststandards, die sind einfach nicht zu unterschreiten. Und dann ist der Gebäudetyp E letztlich ein anderer Name für das Bauen von Mindestschallschutz. Und ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Folgen so ein bisschen uns nochmal vornehmen. Wie funktioniert es mit dem Schallschutz? Was ist Mindestschallschutz? Wie können wir es umsetzen? Und dann werden wir das mit der Musterholzbaurichtlinie miteinander verweben. Weil also Schallschutz und Brandschutz, das gehört schon irgendwie zusammen, weil diese Beplankungen da sind. Und dann werden wir das alles aufbauend aus diesen Anforderungen heraus miteinander verweben. Und das ist, glaube ich, unser Ziel. Und dann kommen wir du hast es jetzt gerade sehr große Worte benutzt, unsere Mission, ja, dann kommen wir dem Ziel, das wir haben, nämlich Aufklärung und Wissen zu verbreiten, immer näher.
Ja, für mich ist das schon eine Mission. Und letztendlich, heute haben wir eine gute Grundlage geschaffen. Ich merke schon, wie es bei mir im Gehirn rumort, schon der Schallschutz. Und werden wir vielleicht noch ein, zweimal den Podcast anhören. Und dann bin ich schon bereit, nämlich für die nächsten Folgen. Und da werden wir dann, glaube ich, noch etwas tiefer einsteigen. Oder da werden wir sicher ein bisschen tiefer einsteigen, Adrian. Und dann wirst du uns dann noch weiter nach oben bringen.
Genau. In den nächsten Folgen werden wir einfach tiefer einsteigen. Wir werden uns anschauen, was sind die Besonderheiten beim Luftschall, beim Trittschall. Was sind Nachhaltzeiten und was ist die Schallausbreitung und wie geht man eigentlich an so einen Schallschutz überhaupt erstmal ran? Also was ist das Erste, das ich mache, wenn ich mich über Schallschutz unterhalte? Und deswegen sind wir für heute am Ende, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank für das Zuhören.
Sind pünktlich fertig geworden, genau. Danke fürs Zuhören und ciao und servus bis zum nächsten Mal.
Servus zusammen.